Einen wunderschönen guten Abend, liebe Geschwister. Heute ein ähnliches Thema wie gestern. Gestern ging es mehr um die Zeit 34 bis 38, heute konkret 39 bis 45. Aber vorher noch Bimmelim Bim Bim, eine kleine Werbeeinheit. Von meinen Vorträgen gibt es eine MP3, da ist einmal drauf Entjudungsinstitut, das was heute dran ist. Dann die Nummer 2, Kirchenmusik im Dritten Reich, das ist gestern Abend in einer anderen Form. Dann ein übles Thema, Antisemitismus in der kirchlichen Kunst, in Klammer, Entschuldigung für das Wort, Judensau, die es in vielen Städten in Deutschland und in Europa gibt. Und dann Nummer 4, Martin Luther und die Juden, ein ganz besonderes Kapitel. Wer Interesse hat, darf sie gerne gegen Gebühr mitnehmen. Ich lebe ab und zu vom Umsatz. Auch wenn er bescheiden ist, meine Frau hat dann die Kühltruhe voll. Wie komme ich dazu, über dieses Eisenacher Entjudungsinstitut zu sprechen? Ich selber war ja Eisenacher und das Hören müssen von diesem Entjudungsinstitut, das hat mein Bild von Eisenach zerbrochen. Freilich war mir Eisenach wie auf einem Denkmal, denn ich hatte durch die Firma Horch, Guck und Greif, genannt Stasi, 17 Jahre Einreiseverbot für meine Heimatstadt. Und so geschah es im Jahr 2000 etwa. Da war in Nürnberg in einer Freikirche, ich war damals noch Lutheraner, ein Pastor aus Berlin, ein Preuße in Bayern. Vorsicht! Und der sprach doch leidenschaftlich über Luther und die Juden. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe den Vortragssaal verlassen und bin voller Empörung hinunter in mein Auto, Samstagnachmittag, habe Bundesliga angehört. 1. FC Nürnberg auf der Verlierergasse. Meine Stimmung war im Eimer. Aber Gott sei Dank haben wir ja laut Martin Luther eine Gehilfin, die um ihn sei. Und als meine liebe Frau dann kam, der Zeigefinger war nicht da, aber hörbar war es, Heinrich, geh mal in dich. Ich bin in mich gegangen, habe mir was über Luther besorgt, eine gute Schrift. Und da stand ganz, ganz klein was über ein Entjudungsinstitut. Ganz klein, geht mich nichts an. 4 Jahre später waren wir dann in Israel zu einer Begegnung mit einer Jüdin, die aus Eisenach fliehen konnte, obwohl sie schon auf dem Zug nach Auschwitz war. Und die hat mir dann als Hausaufgabe, ich war ja 40 Jahre Lehrer, mitgegeben, da war was in Eisenach, fasch mal nach. Naja, folgsam gegenüber einer älteren Frau habe ich mich auf die Suche gemacht, das Internet unterentwickelt. Damals zum Thema Entjudungsinstitut. In Dachau bin ich dann fündig geworden, habe einen Vortrag auf Kassette gefunden über das Entjudungsinstitut. Und mit dem Professor habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Und inzwischen habe ich 4000 Seiten Originaldokumente bzw. Kopien bei mir zu Hause. Einen Teil habe ich bearbeiten können, für einen Teil bin ich zu schwach, für einen Teil ist es mir auch zu widerlich. Und jetzt bin ich seit 2008 mit diesem Thema deutschlandweit unterwegs, aber auch schon mal in Schweden und Österreich. Und zu Österreich zu sagen, 2017 halten wir ein Seminar. Da sagte doch eine Teilnehmerin, ich kenne keinen Juden. Ich habe noch nie einen gesehen, noch nie einen gehört, ich kenne keinen. Und da sagte meine Frau, na, Sie gehen doch jeden Sonntag in die Kirche. Ja, da ist ein Jude am Kreuz. Was? Jesus war ein Jud? Das kann doch nicht sein. 2017. unglaublich. Heute geht es ums Entjungungsinstitut und da habe ich anonym zugeschickt bekommen, die sogenannte Gründungsurkunde. Und da frage ich mich schon, wie muss es da eine Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat geben, wenn es um ein halbstaatliches Unternehmen geht. Die ganze Frage ist grundsätzlich und praktisch zu besprechen mit dem Reichspropagandaministerium, dem Reichskirchenministerium, dem Reichserziehungsministerium, ferner mit der Reichsleitung der NSDAP und dem Gauleiter Streicher, der ja in Nürnberg eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Und dieses Dokument ist am 21. November 1938 unterzeichnet worden, also kurz nach der Reichspogromnacht. Und die eigentliche Gründungsversammlung, Gott sei es gedankt, hat nicht auf meiner heißgeliebten Wartburg stattgefunden, so wie es auf dem Zettel steht, den meine Frau gestern verteilt hat und den wir heute auch noch verteilen, wenn jemand Interesse hat, sondern im Hotel unterhalb der Wartburg. Also die Wartburg kann nichts dafür, da bin ich dankbar. Hitler war bereit, ein judenreines Deutschland zu schaffen. Dieses Institut war bereit, ein judenreines Christentum zu schaffen. Und Anfänge gab es ja schon in der Reformationsgeschichte, als Luther 1543 diese böse Schrift schrieb von den Juden und ihren Lügen. Endlich, dass man ihre Synagogen und Schule mit Feuer anstecke und was nicht brennen will, mit Erde überhäufe und beschütte. Und interessant ist diese üble Hetzschrift, in den 40er Jahren noch einmal neu aufgelegt worden, ausgerechnet von einem evangelischen Verlag in München, und 100.000-fach unter das Volk verteilt worden. Entjudung von Theologie und Kirche, nicht erst ein Thema der Kirche unterm Hakenkreuz, nicht erst seit dem 6. Mai 1939. Hitler schrieb in Mein Kampf, es war für mich die Zeit der größten Umwälzung gekommen, die ich im Inneren jemals durchmachen hatte. Ich war zum fanatischen Antisemitisten geworden. Folgerichtig hatte das Programm der Partei, der NSDAP, auch einige üble Bestimmungen. Staatsbürger kann nur sein und so weiter und so zu. Das kennen Sie alles aus der Geschichte. Entjudung des deutschen Volkes durch Judenmission und Judentaufe hat ein Professor, bei dem ich später dann Theologie studiert habe, in einem Buch geschrieben. Die Nation vor Gott zur Botschaft der Kirche im Dritten Reich, da steht auf Seite 100 Folgendes zu lesen. Was den Juden zu dem das Volkstum zersetzenden Element macht, hat letztlich in dem Fluch, den seit der Kreuzigung Jesu über der jüdischen Rasse lastet, seinen Ursprung. Den messianischen Anspruch auf Jesu, auf die Weltherrschaft, können die Juden nur so lange erheben, als sie die Messianität Jesu von Nazareth leugnen. Bekennt sich ein Jude wirklich zu Christus, dann wird er von diesem Fluch befreit. Entjudung, man hatte Angst, dass durch Judenmission Juden zu Christen werden. Klingt fast ein bisschen ähnlich zu heute. Warum sind auf dem evangelischen Kirchentag die messianischen Juden immer noch Fremde? Heute noch. Warum gibt es so wenig vernünftige Gespräche zwischen den Landeskirchen und den messianischen Juden? Warum bekommen bis heute die traditionellen jüdischen Gemeinden vom Staat Fördergelder? Ist ja in Ordnung. Aber die messianischen Juden keinen Cent in Deutschland. In der Judenmission sehen wir eine schwere Gefahr für unser Volkstum. Sie ist das Eingangstor fremden Blutes in unseren Volkskörper. Sie hat neben der äußeren Mission keine Daseinsberechtigung. Wir lehnen die Judenmission in Deutschland ab. Wie es judenchristlichen Organisten und Kirchenmusikern ging, haben wir gestern gehört. Tausende judenchristliche Pfarrer wurden aus dem Dienst entfernt. Da gab es mal in Eisenach im Lutherhaus eine sehr gute Ausstellung dazu. Wäre Germanien das Führerland der nordischen Mehrheit vor der jüdisch-christlichen Sündenethik bewahrt geblieben, das sittliche Antlitz der Menschheit von heute würde anders aussehen. So original Wortlaut aus dem damaligen Zeitgeist. Der Gründer dieses Entjudungsinstituts hat es geschafft, ohne entsprechende Qualifikation Professor zu werden. Die Promotionsurkunde wurde von Hitler persönlich unterschrieben. Was war sein Thema? Jesus war Arier. Das geistert bis heute noch durch manche Köpfe. Es gibt ein Gutachten aus dem Jahr 33, das von der Bayerischen Landeskirche, von meiner Landeskirche seltsamerweise, dass Ehen zwischen Christen und Juden zu verhindern sind. Und 37 wird sogar in einem Bekenntnisgottesdienst der sogenannten Bekennenden Kirche gepredigt und gelehrt, Ehen zwischen Juden und Ariern sind Sünde. In Bamberg, da war ich auch nach der Flucht ein paar Jahre gelebt, die Juden sind die Zerstörer und gehören hinausgepeitscht. Bei dem Pfarrer damals, später war er Professor, habe ich studiert, ohne zu wissen über seine Vergangenheit. Mir war das ja auch nicht bewusst. 37, ein lutherischer Landesbischof untersagt einem evangelischen Kirchenmitglied jüdischer Herkunft den Besuch der Männerabende in der Kirche. Und dann diese Lutherschrift, die Luther und die Juden und ihre Lügen, 150.000 Exemplare wurden 1938 gedruckt. Damals ging genau in diese Richtung der Entjudung von Kirche und Theologie, dass man nach und nach vom Hebräischlernen abgekommen ist im Studium und dass man nach und nach auch nur noch sich aufs Griechische bezogen hat. Generationen von Geistlichen sind ohne gründliches Hebräisch aufgewachsen. Ich durfte und musste es nie lernen. Ich war nie ein sprachbegabter Schüler. Man könnte auch sagen, ich war ein fauler Schüler. Und es hat mich vom Theologiestudium abgehalten. Ich habe es nur zum religionspädagogischen ersten und zweiten Examen geschafft. Die Hebräische wurde dann nur noch in einer mündlichen Prüfung ein klein wenig angesprochen. Als am 9. November in Deutschland die Synagogen brannten, da geht in Kirchen und Christen in Deutschland immer noch kein Licht auf. Da jubelt ein Landesbischof in Thüringen: am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der deutsche Prophet im 16. Jahrhundert der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist. Der Warner seines Volkes gegen die Juden. Ich bestreite mit keinem Wort dem Staat das Recht, das Judentum als ein gefährliches Element zu bekämpfen. Wörtliches Zitat. kurz danach dann die Gründung dieses Instituts, das freilich bis zum Mai gedauert hat. Unser Volk steht vor der geschichtlichen Aufgabe, aus seinem Leben alle jene Einflüsse auszuschalten, die zu einer Überfremdung oder Entartung deutschen Wesens führen können. Das Institut, von dem Fundament seiner wissenschaftlichen Arbeit her, um eine Gestaltung bemüht, die frei vom Jüdischen aus dem Wissen um das Germanisch-Deutsche zur Erfassung des Christlichen führt. Es gab also zwischen 39 und 45 jede Menge Theologen, die sich damit beschäftigt haben. Und in der Vergangenheit habe ich oft gesagt, es waren deutsche Christen, die hinter dem Institut gestanden haben. Ist ja in Ordnung. Deutsche Christen, naja, lass die mal machen, das waren Exoten. Nein, das waren Landeskirchen, Altpreußen, Sachsen, Hessen-Nassau, Schleswig-Holstein, Thüringen, Mecklenburg, Pfalz, Anhalt, Oldenburg, Lübeck und interessanterweise eine neudeutsche evangelische Kirche in Österreich. Leider ist es mir nicht gelungen, mit Österreich irgendwie Kontakt zu kriegen, die in dieser Richtung ein bisschen weitergearbeitet hätten. Es gab einen leitenden Direktor, 11 unterschiedliche Abteilungsleiter, wie gesagt, 18 Landeskirchen haben Delegierte dorthin geschickt und finanziert. Untersucht werden sollte die Entstehungsgeschichte des Christentums unter dem rassischen Gesichtspunkt und unter Einbeziehung der bevölkerungspolitischen und religiösen Einflussverhältnisse in Palästina, Herausarbeitung klarer Grundsätze für die Beurteilung von alttestamentlichen Figuren, Symbolen und Texten, Untersuchung des jüdischen Einflusses auf die Entstehung der römischen katholischen Kirche und später dann aufs Luthertum und Entwicklung von Frömmigkeit, Dogma, Kultus und Recht. Die Arbeit des Instituts begann unmittelbar nach der Eröffnung im Sommer 1939 und dauerte über die Kriegsjahre hinweg. 192 Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter waren da beschäftigt. Jeder, der dabei beschäftigt war, musste in der NSDAP sein, teilweise auch Mitglied der SS. Und er musste bezeugen, dass er einen Gegensatz sieht von Christentum und Judentum. Das Alte Testament ist Ausdruck einer fremden Rassenseele. Da wir aber Spuren der Erkenntnis Gottes als des Vaters auch in den Urkunden der germanischen Religionsgeschichte finden, muss für uns das Alte Testament religiös und pädagogisch abgelöst werden und durch das germanisch-religiöse erleben. Im Alten Testament begegnen wir einer nichtchristlichen Religion und einer fremdrassigen Volk. Es gab mal in Bayern vor 10 Jahren eine Gottesdienstreform. Da hat man versucht, den Gottesdienst etwas kürzer zu gestalten, damit die Ehefrauen rechtzeitig nach Hause kommen zum Glöß machen. Und da hat man dann die zweite Bibellese gestrichen. Und die zweite Bibellese im bayerischen lutherischen Gottesdienst war meistens Altes Testament. Und ich war selber mal in einem Gottesdienst gesessen, in einer freikirchlichen Gemeinde, ich sage jetzt nicht wo, nenne auch keine Namen und schaue niemand an. Und da sagte doch der Pastor, wir sind jetzt eine neutestamentliche Gemeinde, wir brauchen keine Mose mehr, wir brauchen keinen Propheten mehr, weg damit, altes Zeug. Und es ist ja euer Anliegen, dass wir merken, die Verknüpfung, die Verzahnung zwischen Alten und Neuen Testament. Wie gesagt, ich habe die Mitarbeiterliste da, nenne aber nie einen Namen, Da war also das damalige, ja, gesamte Großdeutsche Reich, kann man es wohl bezeichnet. Das Institut hat auch in Rumänien eine Außenstelle gegründet, 1941 in Hermannstadt. Und da wundert mich heute nichts mehr, dass nach dem Krieg dann in Rumänien entsprechende Folgen auch feststellbar waren. Es gab eine Zusammenarbeit mit einer lutherischen theologischen Hochschule in Lund und Schweden. Ein intensiver Gedankenaustausch. Ich musste dazu mal in Stockholm einen Vortrag halten. Die Leute waren entsetzt. Man hat das Thema unter Verschluss gehalten. Und als ich an meinen ersten Vortrag gehalten habe, habe ich ihn ganz stolz meinem Vater in Hörform gezeigt. Lass mich in Ruhe damit, ich war damals im Krieg, ich weiß nichts davon. Beschmutzt das Nest nicht. Zeitgeist. Die Bürger in der DDR mussten auch unter einem ganz bestimmten Zeitgeist leisten, wir im Westen ja auch. Die im Osten waren ja die Sowjets, wie es Adenauer gesagt hat. Wir sind genauso geprägt durch falsche Sprüche, wie es unsere Mitmenschen im Osten waren. 10 Arbeitskreise, 16 Forschungsaufträge. Und Mittelpunkt der ersten großen Aufgabe war es, die Schaffung einer Ausgabe der 4 Evangelien, die uns das älteste erreichbare Jesusbild, das jüdisch überdeckt ist, vermittelt. Unmittelbar nach der Gründung 1939 hat man damit angefangen. Irgendwo habe ich ja ein Exemplar hingelegt gehabt. Na, wird wieder kommen. Keine neue Übersetzung. Nur der 2017 ist ja eh eine falsche Übersetzung. Aber das war damals, Entschuldigung für alle, die daheim haben, aber das war damals keine neue Übersetzung, sondern in Hausfrauendeutsch gedacht. Alle 4 Evangelien zusammengemixt, bunt zusammengemixt, keine Kapiteleinteilung, keine Überschriften, keine Verseinteilung. Und so kam ein vollkommen verkehrtes Bild heraus. Nur wenn man die Texte sorgfältig sucht, man findet ja kaum ein Gegenstück in der normalen Bibel. Dieses Neue Testament, Volkstestament, soll tunlichst ein Volksbuch deutscher Frömmigkeit werden, in dem die Stimmen deutscher frommen Menschen in ihrer Zeugnisse deutschen Christentums zum Ausdruck kommen. Vorgestellt wurde dieses neue Volkstestament, die Botschaft Gottes, mit 296 Seiten, Gott sei Dank nicht in Eisenach, sondern in Wittenberg, ja auch einem Ort, der von der Reformationsgeschichte und besonders für lutherische Gläubigen was von Bedeutung hat. Das war aber nicht die erste und einzige entjudete Fassung des Neuen Testaments. 1936 gab es schon mal einen Versuch, in der die hebräischen Propheten nicht mehr vorkamen, in der die hebräischen Ortsnamen gezählt werden. Und man ging davon aus, Galiläa war von Ariern bewohnt. Von den ersten 108 Druckseiten einer Harmonie der Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas gibt es bereits 1940 einen Sonderdruck. 200.000-300.000 Exemplare wurden gedruckt. Die Botschaft Gottes vom arischen Heiland der Deutschen. Es begab sich, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass im ganzen Reich eine Volkszählung stattfinde. Sie war die erste und geschah zur Zeit, als Quirinius Landpfleger in Syrien war. Da ging jedermann in die Stadt, da er gezählt werde. Auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, wanderte nach Bethlehem mit Maria, seiner lieben Frau, die ein Kind unter ihrem Herzen trug. Als sie dort waren, kam ihre Stunde und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten für das Kind sonst keinen Raum in der Herberge. Sie waren aber Hirten aus dieser Gegend auf den Felde bei den Hügeln, die hüteten des Nachts ihre Schafe. Da trat der Engel Gottes zu ihnen und hell umstrahlte sie himmlisches Licht und sie fürchteten sich sehr. Stimmt doch, oder etwa nicht? Haben wir die Weihnachtsgeschichte als Kinder und Jugendliche genau genug gelesen? Da fehlt doch was. 100 Punkte, wer einen Fehler entdeckt. Für 100 Punkte gibt es ein Simson-Motorrad. Für 200 Punkte gibt es eine MZ. Keine Rede mehr vom Sohn Davids. Keine Rede mehr von der Stadt Davids. Keinen Bezug mehr zum jüdischen Land. Vollkommen für uns vereinnahmt. Judenreine Weihnachtsgeschichte. Im Vaterunser gibt es in dieser Bibel kein Wort Amen. Das walte Gott habe ich als Kind auch oft gesprochen, habe aber nicht gewusst, dass das eigentlich Amen heißt. Keine Bemerkung mehr über die Heimatstadt Josefs. Keine Bemerkung mehr über die Herkunft Josef, wie es bei Lukas war. Im Jesu Bezug zum Alten Testament wurde verneint. Aus Passafest wurde Osterfest. Aus Tempel wurde Heiligtum. Und wenn ich in meiner Bibel nachschaue über Laubhüttenfest, da schauert es mich, da steht Kirchweihfest. Und wer in Bayern zu Hause ist und weiß, was Kirchweih, gluck, gluck, gröll, gröll ist. Wie gesagt, vier Teile hat dieses Volkstestament. Jesus der Heiland, eine Harmonie zwischen den drei Evangelien. Die Apostelbriefe, Jesus der Herr. Und da wurden die Textpassagen so gehalten, dass positive Aussagen über das Judentum verschwiegen wurden, dass aber polemische Aussagen, besonders im Hebräer- und Galaterbrief, gegenüber den Juden voll zur Geltung gekommen sind. Abgeschlossen wurde dann dieses Volkstestament mit dem Werden der Christengemeinde, wobei auch nur ein Teil der Paulusbriefe Verwendung findet. Auswahl ist wieder so getroffen, dass der Gegensatz zwischen Judentum und Christentum eine besondere Herausstellung erfährt. Keine neue Übersetzung, sondern eine Interpretation, eine Vermischung. Was mich wundert im Nachhinein, ist zu lesen, dass ein hochrangiger Neutestamentler der damaligen Zeit, der damaligen bekennenden Kirche, die es ja auch gab, über diese Bibel schrieb: Die Arbeit ist geschickt und sachgemäß angelegt, sprachlich nur als vielfach ungewöhnlich glücklich und kräftig zu bezeichnen. Sie ist so gut wie durchweg unmittelbar verständlich und öfter gelingen ihr vortreffliche einprägsame Gestaltungen. Es ist zu hoffen, dass auch das Volkstestament, die Botschaft Gottes, einen Teil an den Menschen seinen berechtigten Dienst tut. Er hat es nicht erkannt, Gott möge ihm verzeihen. Die Arbeit war ja teuflisch gut gelungen. Sie haben es vorhin an der Weihnachtsgeschichte gehört. Man hört Passagen, die einem im Gedächtnis und in dem Kopf drin sind, aber irgendwie schräg. Und erst beim genauen Nachlesen merkt man, da stimmt was nicht. Das war die erste große Aufgabe 1940 fertiggestellt. Eine zweite große Aufgabe war, ein entjudetes deutsches Kirchengesangbuch zu schaffen. Am 13. Juni 1941 wurde das, ja, leider in der Wartburgkapelle der deutschen Christenheit zugeführt. Es gab vorher in Friedrichroda im Thüringer Wald eine hochrangige Schar von Kirchenmusikern, die ausgewählt haben aus den vielen Gesangbüchern, die es damals gab, welche Lieder sind geeignet, welche Lieder müssen geändert werden, welche Lieder müssen ganz verschwinden, welche Komponisten, weil sie jüdisch versippt waren, dürfen nicht mehr erscheinen. 339 alte und neuen Kirchenlieder wurden dann eingedruckt. Sogar Liederdichter der Bekennenden Kirche waren da dabei, auch hochrangige Kirchenmusiker. Einer war dann später einer der berühmten Kantoren in der DDR, in der Letsch. Der andere war in Dresden. Unverzichtbare alte Lieder, die hebräische oder alttestamentliche Worte oder Wendungen enthielten, wurden durch Umdichtung judenrein gemacht. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Da heißt es in der 5. Strophe, alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Geht nicht. Alles, was Odem hat, komme voll Freude zusammen. Dieser Vers ist auch heute noch im evangelischen Kirchengesang. 41, ja. Dann wurde nicht mehr verwendet, Gott denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vorvätern Abraham und seinem Samen ewiglich. Alles, was Odem hat, Stimme voll Freude zusammen, ist schon erwähnt worden. Hebräische Wörter wie Halleluja wurden ersetzt, das walte Gott und lobe den Herrn. Jerusalem und Zion sind verschwunden. Es Halleluja und Amen kennen wir aus großer Gott, wir loben dich. Dann gibt es ein wunderschönes Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen, aus einer Wurzel zart, ging nicht mehr. Das Röslein, das ich meine, davon die Kunde sagt, ist die Neufassung gewesen. Übel an diesem neuen Gesangbuch sind viele Gedichte drin, auch kriegsverherrlichen Gedichte und üble Zeichnungen, Soldaten in Reih und Glied. Gestern habe ich schon erwähnt, das Karfreitagsbild, das vollkommen verändert wurde. Dafür hat man aufgemacht, sich Gedichte von Beethoven und anderen berühmten Deutschen damit zu einzuvernehmen in dieses neue Gesangbuch oder auch ein Lied von frommer deutscher Lebensart. Allmächtiger, froh schwingt sich zu dir auf, des Herzens Dank und Preis. Halt über unserem Führer deine Wacht und segne seine Hand. Bleib du mit uns, gib Kraft dem Volke, schütze Reich und Land. Dieses Gesangbuch ging an die Front, an viele Soldaten, die das im Turnier hatten. Es gab einmal ein schönes Lied, wachet auf, ruft uns die Stimme. Da wurde eine Parole für den Zweiten Weltkrieg draus. Wachet auf, ruft uns die Stimme, sie ruft uns mit heller Stimme. Wach auf, du deutsche Land, sieh, die Nacht hielt dich gefangen. Dein Morgen kommt heraus mit Prangen. Der Freiheit großer Tag bricht an. Wohl auf zum harten Gang, steh auf. Der Sturmgesang grüßt die Erde. Der Feindeskrieg ist unser Sieg. Dein Wort ist Sturm und Herr und Gericht. Ein feste Burg ist unser Gott. Da hat man das Herr Zebaot rausgenommen. Da wurde draus der Retter in der Not. Es ist unglaublich, 1941 knappste Kriegswirtschaft. Aber für dieses Gesangbuch, da war Leder da, da war Papier da, da war Druckerschwärze da. Ich habe die Zahlen da, wie viele Exemplare in welche Bundesländer gingen. Das ist jetzt nicht interessant. Da kommt eigentlich ganz Deutschland vor. Die erste Auflage waren schon 55.000 Exemplare. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, geht nicht mehr. O Ewigkeit, du lichte Gottesstadt. Also man hat wirklich radikal ausgemistet. Entjudete Kirchenlieder gibt es aber schon eher. Ich habe mal in Bremen einen Vortrag gehalten. Da wurde ich übel beschimpft. Und dann habe ich den Herrn vorgehalten, dass es in Bremen schon 1934 entjudete Kirchenlieder gab. Und gestern vielleicht mitbekommen, 1935 wurde vor den Rassegesetzen so ein Choral vorgespielt von der größten Orgel damals. Es ist festzustellen, dass sich das kirchenmusikalische Leben im Gegensatz zur systematischen Verjudung des öffentlichen Musiklebens nahezu judenrein gehalten hat. Die deutsche Kirchenmusik ist der frohen Überzeugung, dass sie dem neuen Deutschland Adolf Hitlers einen wichtigen Dienst zu leisten schuldig und berufen ist. Warum diese Verneigungen? Warum diese Verbeugungen? Wir als Nachgeborene wissen da keine Antwort darauf. Wir können nur sagen, wir erkennen heute, das war ein Irrweg, und wir können um Vergebung bitten. Ich frage mich auch, warum 1977 noch aus manchem Gesangbuch das Wort Jehova gestrichen wurde. Ich habe noch keine vernünftige Erklärung. Und schließlich gab es noch eine dritte wichtige schriftliche Verlautbarung des Instituts. Zur Übersetzung des Alten Testaments ist es nicht mehr gekommen, aber die deutschen Heiden empfangen endlich eine radikale Abfuhr von dem neuen judenfreien evangelischen Katechismus mit dem Glaubensbuch Deutsche mit Gott. Einen Mitarbeiter durfte ich noch persönlich kennenlernen, der daran beteiligt war. Der hat mich zunächst einmal nach einer Veröffentlichung von mir im evangelischen Deutschen Pfarrerblatt bös beschimpft, bis es zu einer persönlichen Begegnung kam. Dann hat er mir seine Gründe erklärt und ich, warum ich teilweise Unverständnis habe. Es war ein gutes Gespräch, entlastend für beide Seiten. Das Glaubensbuch Deutsche mit Gott ist in lebendiger Gemeinschaftsarbeit erwachsen und in blutvoller Verbundenheit mit dem großdeutschen Lebens- und Schicksalskampf entstanden, mit jenem Kampf, in dem sich erweist, dass Deutsche mit Gott den Glauben haben dürfen, Gott ist mit uns. Ältere Menschen erinnern sich noch daran, dass mal deutsche Soldaten das am Gürtel hatten, aber die Franzosen auch. Auf welcher Seite war jetzt der Herr? Der Katechismus war folgendermaßen aufgebaut: Unser Weg mit Gott, unser Leben mit Gott, unsere Feier vor Gott, unser Bekenntnis zu Gott. Und antijüdische Spitzensätze finden sich in dem Abschnitt der Heiland der Deutschen. Hier heißt es, dass Jesus sich in einem fundamentalen Gegensatz zum Judentum befunden habe, was ihn in seinem Kampf mit seinen jüdischen Gegnern geführt hat. Dieser Kampf hat am Kreuz geendet. So kann Jesus nicht Jude gewesen sein. Der Hass, dass Jesus und seinen Anhängern entgegengeschlagen sei, würde bis auf den heutigen Tag vom Judentum gegen die Christen ausgehen. Hingegen finden wir bei Jesus besonders arische Menschen Antwort auf ihre letzten, tiefsten Fragen. So wurde auch das Buch Der Heiland der Deutschen. 250.000 Exemplare wurden verkauft. Ich habe aus diesem Glaubensbuch entnehmen können, das Glaubensbekenntnis. Das ist meine Eltern, die in der DDR zu Hause waren, die können sich noch vielleicht erinnern an eine Rede Ulbricht in der Berner Seelenbinderhalle in Ost-Berlin als Genosse Staatsratsvorsitzender und Kommissar der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die 10 Gebote der sozialistischen Moral und Ethik verkündet hat. Jeder, der sich an den Geboten vergreift, kriegt eins auf die Finger. Ein paar Jahre danach war es vorbei. Hier das Glaubensbekenntnis aus dem Glaubensbuch. Wir glauben an Gott. Kann man machen. Ursprung, Kraft und Ziel aller Dinge. Den allmächtigen Herrn über Leben und Tod. Den Lenker der Völker und Menschen, der unser Leben uns anvertraut, der uns ruft zu Treu und Dienst unserem Vater. Nichts einzuwenden. Wir glauben an Gott, von ihm kommt Jesus Christus, des Vaters Sohn, der Menschen Bruder, den Überwinder von Sünde, Leid und Tod, den Sieger am Kreuz, der uns das Herz füllt mit Freude zu Gott, zu uns Kindern macht und ruft in Gottes Reich, unser Heiland. Fragwürdig, aber man kann stehen lassen. Wir glauben an Gott. Er verbindet sich mit uns durch seinen Geist, schafft die glaubende Gemeinde in unserem Volk, tut uns das Herz auf für seinen heiligen Wald, sein heiliges Wald, macht uns gewiss seiner Gnade und Treue, führt uns hinein in das ewige Leben. Das ist schon theologisch etwas fragwürdig und schräg. Aber lassen wir es dabei. Noch tragischer wird es, wenn man die Gebote in diesem Glaubensbuch liest. Seltsamerweise 12. Ich habe als Kind in der Schule noch im Dutzend gerechnet. Und ich weiß, in der DDR wurden die Eier im 12er-Pack verkauft. Stimmt? Also die Zahl 12 hat ganz was Besonderes. Erstens, gib Gott die Ehre und vertraue ihm von ganzem Herzen. Zweitens, suche die Stille vor Gott. Drittens, meide alle Heuchelei. Viertens, heilig sei dir Leib und Leben. Fünftens, heilig sei dir Gut und Ehre. Jetzt kommen wir in Bereiche hinein, wo es fragwürdig wird, weil diese Begriffe gerade in der dritten Zeit vollkommen falsch belegt wurden. Sechstens, heilig sei dir Wahrheit und Treue. Siebtens, ehre Vater und Mutter, deinen Kindern sei Helfer und Vorbild. Und jetzt kommt die Bombe. Achtens, heilte das Blut rein und die Ehe heilig. Da geht es jetzt schon in Rassenideologie hinein. Und dann noch schräger, wahre und mehre das Erbe der Ahnen. Wie viele meiner Vorfahren haben sich Wochen, Monate lang geplagt mit dem sogenannten Ahnenpass. Hätten damals die kirchlichen Amtsstuben den Zutritt für dieses Zeug verhindert, ich bin mir sicher, einiges wäre anders gelaufen. Freilich, für mich ist interessant, 1695 gab es schon mal einen Heinrich Heberler, aber den habe ich ja nicht gekannt. Und seit 1695 gibt es in jeder Generation irgendeinen Menschen, der nicht ordentlich gelernt hat und der dann lebenslänglich in die Schule gehen musste und Lehrer werden musste. Aber was bringt mir alles andere? möglicherweise interessant, aber wie viel Zeit ist da verschwendet worden? Sei bereit zum Helfen und Vergeben. Ehre Führer und Meister. Das Wort Führer war ja später dann in der DDR verpönt. Da gab es ja keinen Führerschein, sondern eine Fahrerlaubnis. Bei uns hieß der Lappen immer Führerschein. Und diene freudig dem Volk mit Arbeit und Opfer, so will es Gott von uns. Eine unselige und unschöne Verquickung von verschiedenen Dingen. Das Institut hat auch festgelegt in seinen Satzungen, Juden, Christen sind als Feinde des Reiches von jeder Form der gottesdienstlichen Gemeinschaft auszuschließen. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass Jochen Klepper, als er das an seiner Kirchentür las, für Juden kein Eintritt, er und Frau und angeheiratete Tochter Selbstmord gemacht haben. Deutsche Pfarrer dürfen an Judenchristen keine Amtshandlungen vollziehen. Von Judenchristen dürfen keine Kirchensteuern erhoben werden. Und dann ganz schlimm, Judenchristen können nicht etwa mit Kriegsgefangenen verglichen werden, denen eine seelsorgerliche Betreuung zugestanden werden muss. Indem die Kirche an der Selbstverteidigung unseres Volkes teilnimmt, verteidigt sie die unaufgebbaren Werte des Christentums. Dann hat dieses Institut auch Feierlichkeiten entwickelt, wie Familienfeiern etwas außerhalb der Kirche gelingen können. Kennen wir ja auch aus der DDR. Sozialistische Jugendweihe, dann die sozialistische Namensgebung und sozialistische Eheschließung. Mit so viel Druck, dass manche ihre Kinder dann auswärts haben irgendwo heimlich taufen lassen. Gott sei Dank gab es solche auch. Wir haben es mit einem Ungeist zu tun. Manchmal blühen dessen Wurzeln auch noch auf. Ein Lied von Baldur von Schirach. Wir hörten oftmals deiner Stimme Klang und lauschten stumm und falteten die Hände, da jedes Wort in unsere Seelen drang. Wir wissen alle, einmal kommt das Ende, das uns befreien wird aus Not und Zwang. Was ist ein Jahr der Zeitenwende? Was ist da ein Gesetz, das hemmen will? Der reine Glauben, den du uns gegeben, durchpulst bestimmend unser junges Leben. Mein Führer, du allein bist Weg und Ziel. Das wurde gesungen bei der Vereidigung von Hitlerjungen und BDM-Mädchen. Ich hatte eine sehr liebe Mutter, die war bis zu ihrem Lebensende begeistertes BDM-Mädchen. Da war doch nichts Unrechtes dabei. Ich konnte es ihr nicht beibringen, war auch nicht meine Aufgabe. Vielleicht ist es die Aufgabe der Enkelgeneration. Eine 10-seitige Druckschrift gab es am 6. Mai 1945 abgeschlossen vom damaligen Leiter des Entjudungsinstituts mit einer Begründung und Rechtfertigung, warum die Arbeit nach dem Krieg weitergehen muss. Ich habe sie hier im Original. Seltsam, seltsam, dass man bis zum Ende nicht einsehen konnte, sich verfahren zu haben. Heute haben wir Gott sei Dank den Navi, der sagt dann, bitte wenden. Uns hat das auf der Heimfahrt auch einmal angedroht, habe ich gesagt, na, wir wenden da nicht, wir fahren weiter. Der damalige Leiter des Instituts hat eine Bitte gerichtet an den Landeskirchenrat, dass man nach dem Krieg weitermachen möchte. 6. Mai war ja unmittelbar vor Kriegsende. Dem war glücklicherweise nicht so. Zunächst waren ja die Amerikaner in Eisenach und für die war alles, was kriechens war, in Ordnung. Und dann kamen die Russen und die haben den Hahn zugedreht. Es war übrigens lobenswert, der russische Stadtbefehl Nummer 2, Lutherhaus und Bachhaus sind sofort wieder aufzubauen. Muss ein Kulturmensch gewesen sein. Der Schoß bleibt furchtbar noch. Was mich traurig machte, mitzuerleben, dass nahezu alle Mitarbeiter nach dem Krieg nicht in der Versenkung verschwunden sind, sondern bald wieder auferstanden aus Ruinen. Das kennen Sie ja. Die bekamen alle wieder hochrangige Stellen bei Universitäten, bei Bildungseinrichtungen, in Kirchenämtern. Der Gründer des Instituts war nach dem Krieg lange Zeit zuständig für die Ausbildung von Religionslehrern und Religionslehrkräften, hat übrigens auch perfekte Bücher geschrieben über das Neue Testament, das sei gar nicht in Frage gestellt. Ein Mitarbeiter bekam den Vaterländischen Verdienstorden, in Gold gab es den, glaube ich, ein anderer Mitarbeiter im Westen, damit der Ausgleich auch stimmt, den Bundesverdienstorden. Es gibt Gott sei Dank Wege, das Ganze zu bereinigen. Viele Veranstaltungen in der Vergangenheit von einzelnen Landeskirchen, nicht von allen, die da dabei waren. Das Eisenacher Martin-Luther-Gymnasium hat eine ganz tolle Ausstellung entwickelt, die in Deutschland war, Erfurt, Berlin, Dresden, Wien. Und auch jetzt hat man im neuen Lutherhaus eine entsprechende Ausstellung eröffnet, die wird im Herbst eröffnet sein. Und man bekennt sich jetzt zu den Fehlern. Erkennen, bereuen, in die Vergebung bringen. Das ist der Weg, den wir Christen haben. Und von einzelnen Mitarbeitern des Instituts wissen wir, weiß ich auch persönlich, dass sie ihre Fehler bekannt und öffentlich bereut haben. Und das ist der Weg, sowas aus der Welt zu schaffen. Soweit in Kurzform das Referat. Ich bitte um Vergebung für manchen sprachlichen Fehler. Durch die Gehirnbestrahlungen sind meine Augen nicht mehr die besten. Und auch die Kondition hat ein wenig nachgelassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gebt gerne auch Auskunft über andere Dinge, die sich da mit Eisenach zu tun haben. Jetzt habe ich es doch gefunden, die Botschaft Gottes. Also wie gesagt, ein furchtbares Machwerk. Wenn man da einen Paulusvers finden will, muss man es ganz durchlesen, um den Paulusvers dann letzten Endes zu finden. Wenn Sie im Herbst Zeit haben, fahren Sie ruhig mal nach Eisenach und schauen Sie sich die Sonderausstellung an.
Im September wird die Tafel aufgestellt.
Die wird im September eröffnet werden. Und wie gesagt, wer meine Stimme auf der Heimfahrt oder zu Hause hören will, ich habe einige Kostproben dabei, auch fröhliche Sachen. Eine wunderbare CD, Tröstet mein Volk. Als Zugabe und für Entspannung koreanischer Lobpreisgesang. Wunderbar, die singen wie die Zeisern.
Ja. Mal schneiden die CD.
Ja, machen wir später. Wir haben ja noch mit Schabbat.